ARD.
In seiner Partei ist er die erste Geige, aber in seiner Freizeit Gitarrist. Lars Klingbeil an der Gitarre. Und seine SPD? Das war mal wie ein Rockkonzert, nur noch viel, viel größer. 1972 haben unvorstellbare 45,8% der Westdeutschen Willy gewählt. Doch heute steht die SPD so schlecht da wie keine Kanzlerpartei zuvor. Deswegen frage ich den Vorsitzenden der ältesten Partei Deutschlands, wofür braucht es die SPD noch, Lars Klingbeil? Und später in der Sendung die stellvertretende Chefredakteurin von Table Briefings, Helene Bubrowski, und den Präsidenten des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularik. Schönen guten Abend. Wie schön, dass Sie dabei sind. Willkommen Ihnen zu Hause. Willkommen unserem tollen Publikum hier im Studio. Und ich begrüße ganz herzlich den Spitzenpolitiker, der, wie wir gerade sehr beeindruckend gesehen haben, tatsächlich Gitarre spielen kann und mal Rockstar werden wollte. Herzlich willkommen, Lars Klingbeil. Herr Klingbeil, ich kenne einen Elftklässler, der hatte mal einen Rat für Sie. Bloß nicht in die Politik gehen, ist viel zu anstrengend. Mhm. Dieser Elftklässler hat mal ein Praktikum gemacht im Niedersächsischen Landtag und heißt Lars Klingbeil. Ja. Wann haben Sie zuletzt gedacht, hätte ich bloß mal auf mein jüngeres Selbst gehört und lieber Musik als Politik gemacht?
Ehrlicherweise habe ich immer wieder Momente, wo man merkt, das ist schon wahnsinnig anstrengend. Und die Zeiten, in denen ich gerade Politik machen darf, also es ist ja was, was ich mir ausgewählt habe, die sind schon wahnsinnig turbulent. Ja, ich meine, wir hatten mal Zeiten in diesem Land, da haben wir uns 3 Monate über 10 Euro Praxisgebühr gestritten. So sah mal ein politischer Sommer in diesem Land aus. Und gerade geht es um Krieg und Frieden und um Energiekrise und Inflation und Armutsbekämpfung. Also es sind schon wahnsinnig turbulente Zeiten, aber es ist für mich nach wie vor ein wahnsinniges Privileg, jüngster Vorsitzender der ältesten Partei, demokratischen Partei Europas sein zu dürfen. Und insofern habe ich manchmal diese kurzen Momente, aber am Ende freue ich mich dann doch, dass ich mein Land mitgestalten darf.
Können Sie gut mit Leuten, die einen anderen Musikgeschmack haben? Also von Ricarda Lang weiß ich, dass sie Taylor Swift mag. Und bei Christian Lindner weiß ich nur, dass er mal Hurra, wir leben noch von Milva öffentlich gesungen hat.
Das kenne ich nicht.
Können Sie da also etwa tolerant sein?
Taylor Swift ist ja wahnsinnig wichtig, wie wir wissen, auch was die US-Wahlen angeht. Insofern habe ich da eine große. Ich bin schon ein sehr toleranter Mensch, auch was Musik angeht.
Auch bei
also daran wird Zusammenarbeit im Politischen nicht scheitern.
Also Sie machen nie zusammen Musik mal in der Ampel?
Doch. Also ich habe mit Omid Noripur in der Tat mal zusammen Musik gemacht. Wir haben, damals ist ein Kollege von der Linkspartei verabschiedet worden und wir haben dann im Bundestag mit einer Band, da waren aus fast allen Parteien Kolleginnen und Kollegen dabei, da haben wir Musik gemacht, um den Paul Schäfer damals von der Linkspartei zu verabschieden und das hat sehr gut geklappt. Und da hat das zwischen Noripur, der gerappt hat, und mir, der Gitarre gespielt hat, das war schon sehr harmonisch.
Da gibt es keine Aufnahmen von, leider.
Gott sei Dank nicht.
Es gibt also auch unterhaltsame Zeiten in der Ampel. Gut. Dies ist nicht die Zeit für Fragen. Dies ist nicht die Zeit zu weinen. Dies ist nicht die Zeit zu schlafen, während wir kämpfen. Dies ist nicht die Zeit zu sterben. Sie wissen, von wem das ist.
Ich vermute, es kommt von Präsident Zelensky.
Oh nein. Mal auf Englisch. This is not the time to wonder.
Ach. Hey. Fear in the Slaughterhouse.
Genau, das ist eine.
Sorry, jetzt habe ich gerade, an ähnliche Rede von Präsident Zelensky gedacht, aber wir sind bei Fear in the Slaughterhouse. Ja.
Aber die Parallele ist natürlich, stimmt natürlich. Das muss man den Leuten jetzt erklären. Das ist ein Hit, Time to Wonder, ihrer, ich glaube schon einer ihrer Jugendband aus Hannover.
Eine Band, die ich auch viel nachgespielt habe, wo ich gerne auf Konzerten war und die ich gespielt habe. Das ist mir unangenehm, dass mir das gerade nicht aufgefallen.
Also das finde ich jetzt auch bedenklich. Die werden sich sehr.
Aber das zeigt Ihnen doch, wie alt ich mittlerweile bin und dass die Jugend schon sehr lange her ist.
Okay, Entschuldigung bei Fury in the Slaughterhouse. Aber wo Sie selber schon die Parallele zu Zelensky gezogen haben, das könnte eine Ukraine-Hymne sein, oder?
Zumindest beschreibt dieses Lied, was ja sehr, sehr alt ist, den Ernst der Lage, den wir in Teilen der Welt gerade haben. Und deswegen war das auch sofort meine Assoziation, dass ich an die Ukraine gedacht habe. Ja.
Wenn das stimmt, dann ist es auf jeden Fall ein Gegenprogramm zu jener Rede, die diese Woche am Donnerstag Ihr SPD-Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag gehalten hat. Und wir hören eine zentrale Stelle.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen? Und deswegen sage ich Ihnen auch, wenn der Regierungschef, der Bundeskanzler, mit Begriffen wie Sicherheitsrisiko oder Unwahrheit belegt wird, dann ist das nicht nur unredlich, sondern ich sage es sehr deutlich, auch bösartig.
Herr Klingbeil, bevor wir gleich über den Inhalt reden dessen, was Rolf Mütze nicht gesagt hat. Sie waren ja im Bundestag, wir haben Sie klatschen gesehen.
Genau.
Ist Ihnen aufgefallen, wer alles nicht applaudiert hat?
Ja.
Nämlich?
Naja, also ich habe gesehen, dass bei den Koalitionspartnern der Grünen und der FDP an dieser Stelle zumindest keiner applaudiert
hat. Kein einziger die Hand gehoben hat zum Applaus. Was sagt Ihnen das?
Das zeigt, dass das eine wahnsinnig umstrittene Situation ist, in der wir gerade sind. Und das war ja in den Tagen davor auch sehr offensichtlich, dass es in der Koalition Unterschiedlichkeiten über die Frage gibt, was man gerade tut, was die nächsten Schritte sind. Übrigens etwas, was mich sehr ärgert, weil wir eigentlich es seit Ausbruch dieses völkerrechtswidrigen Krieges gegen die Ukraine ja geschafft haben, sehr viele Schritte als Ampel auch gemeinsam zu gehen. Manchmal übrigens auch Schritte mit der größten Koalition, mit der größten Oppositionspartei, mit der Union zusammen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man gemeinsame Zeichen setzt für die Weltgemeinschaft, gemeinsame Zeichen für die Ukraine und am Ende natürlich auch gemeinsame Zeichen an Wladimir Putin, dass wir da zusammenstehen. Aber das war in dieser Debatte in der Tat nicht so.
Und warum gelingt es der SPD nicht, diesen Haufen als größte Partei zusammenzuhalten?
Ich kann nicht beantworten, warum andere nicht akzeptieren, wenn Olaf Scholz als Bundeskanzler eine Entscheidung zum Taurus getroffen hat und wenn er sagt, ich liefere das nicht. Ich finde, das ist das legitime Recht eines Bundeskanzlers, diese Entscheidung zu treffen. Viele haben ja gewollt, auch über Wochen, dass er Entscheidungen trifft. Der Kanzler hat Gespräche dazu geführt, er hat sich ausgetauscht, er hat Informationen gesammelt und am Ende hat er eine schwere Abwägungsfrage auch entscheiden müssen. Und er hat gesagt, ich kann das nicht vertreten, ich liefere nicht. Und ich finde, wenn ein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland diese Entscheidung trifft, dann sollte man damit auch respektvoll umgehen und das akzeptieren.
Sieht nicht so aus, gibt weiter Proteste und Widersprüche, auch in der Ampel. Aber wir wollen jetzt vor allem über Rolf Mütze nicht reden. Mhm. Sie haben applaudiert, wir haben es gesehen. Krieg einfrieren. Finden Sie das richtig?
Ich finde, die Rede von Rolf Mütze nicht auf diese Passage zu verkürzen, über die wir gleich noch reden können, und jetzt so zu tun, was ich jetzt in einigen Kommentierungen erlebe, als ob Rolf Mütze nicht die SPD oder der Bundeskanzler von der Ukraine abrücken würden. Das ist ein gezieltes Missinterpretieren dieser Rede. Er hat sehr klar gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine, hat sehr klar sich für die Waffenlieferungen ausgesprochen. Er hat sehr klar auch deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass wir in der Gesellschaft den Rückhalt haben, was andere Länder übrigens nicht mehr haben. Es gibt Länder, die kraftvoll gestartet sind, die Ukraine zu unterstützen, aber wo sich mittlerweile auch die öffentliche Stimmung gedreht hat. Alles das ist in Deutschland nicht passiert. Und um auf den Satz zu kommen, am Ende ist es doch Präsident Zelensky selbst, der gerade von Friedenskonferenzen redet, der darauf guckt, dass in der Schweiz jetzt Friedenskonferenzen organisiert werden,
Herr Klingbeil,
der auch hofft, dass es zu Prozessen kommt. Und deswegen ist die Frage, die Rolf Mütze nicht, die Frage, die Rolf Mütze nicht in den Raum gestellt hat, warum ist es eigentlich so schlimm, wenn man über diese Frage redet? Die kann mir keiner beantworten.
Genau, und das gucken wir uns erstmal an, was das eigentlich bedeutet. Er hat den Satz gesagt, Krieg an Frieden. Und das
aber nicht als seine Forderung, das will ich nochmal sagen.
Er hat gesagt,
darüber müssen wir auch reden. Das ist das, was er gesagt hat.
Aber er hat sich das vorher überlegt, das ist ihm spontan.
Aber an jeder Stelle war klar, die Unterstützung, auch militärisch der Ukraine.
Aber was das heißt, das wollen wir auch den Zuschauern nochmal zeigen, wenn wir uns eine Karte der Ukraine angucken. Das können wir jetzt mal machen. Dann kann man nämlich ganz deutlich sehen, was es hieße, frieren wir jetzt diesen Krieg ein. Also die blauen Teile ist dann das, was ukrainisches Staatsgebiet wäre. Und in dem grün schraffierten Teil würden hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer unter russischer Herrschaft leben. Und Sie wissen, was das bedeutet. Das wissen wir aus den besetzten Gebieten. Verfolgung, Verschleppung, Vergewaltigung. Die Identität müssten Sie aufgeben. Das wissen wir alles. Und das
wird etwas verkürzt dargestellt. Ich will es einfach sagen. Es geht um die Frage, wie kommen wir am Ende zu Frieden? in der Ukraine. Das wollen übrigens vor allem und am meisten wollen das doch die Menschen in der Ukraine, dass es zum Frieden kommt.
Aber
und darüber nachzudenken, wie man dahin...
Alle.
Ich sage Ihnen sehr klar, die Antwort, auch die die SPD hat, die wir übrigens auf unserem Bundesparteitag einstimmig beschlossen haben. Ich weiß das, weil ich derjenige war, der diesen Weg vorangetrieben hat und der dafür gesorgt hat, dass die SPD ihre Russlandpolitik völlig neu organisiert hat.
Herr Klingbeil, alle wollen diesen Krieg beenden.
Die Ukraine
alle
stark
und alle möchten
zu machen,
Frieden. Das
ist,
Problem
Waffen
ist aber,
zu liefern.
Dass die Leute, die jetzt Waffen liefern, wollen, dass die Ukraine in eine Position der Stärke kommt.
Genau.
Wenn Wolf Mützenich sagt, wir wollen jetzt einfrieren, dann ist die Ukraine in einer Position der Schwäche.
Diejenigen, die sagen können, wir kommen jetzt zu Gesprächen, wir kommen zu einem Waffenstillstand, wir hören jetzt auf zu kämpfen, das ist die Ukraine, die das am Ende sagen kann. Das hat Wolf Mützenich auch immer wieder klar und deutlich gesagt. Wir werden aus Deutschland niemals der Ukraine sagen, ihr hört jetzt auf zu kämpfen. Wir werden, und das hat auch der Bundeskanzler, auch Wolf Mützenich, auch ich als Parteivorsitzender immer wieder klar gesagt, wir werden die Ukraine dauerhaft unterstützen und tatkräftig unterstützen. Es wird niemals Stimmen aus der SPD in Deutschland geben, dass man sagt, ihr hört jetzt auf zu kämpfen.
Aber
und
warum?
Ihr akzeptiert,
ja,
dass die Gebiete, weiß die Russland ich, völkerrechtswidrig annektiert hat, an Russland gegeben.
Warum sagt Wolf Mützenich nicht diesen Satz? Er weiß das. Wieder besseres Wissen, Sie wissen das auch. Wir hatten schon mal einen eingefrorenen Krieg in der Ukraine 2014. Sie erinnern sich, da gab es Waffenstillstandsstellen, die etabliert werden sollten. Und es hat nichts genützt. Es hat nicht gehalten. Und das Ergebnis ist das, was wir sehen, dass wir einen Angriff auf die gesamte Ukraine seit 2 Jahren haben. Warum?
Der Fehler,
warum sagt er das?
Der Fehler damals war übrigens, dass man gedacht hat, man hat jetzt mit Russland diesen Beschluss des Minsker Abkommens und jetzt kann man sich darauf verlassen, dass das für Russland gilt. Das, was doch gerade passiert, ist etwas ganz anderes. Die NATO erweitert sich. Wir haben mit 100 Milliarden Sondervermögen dafür gesorgt, dass die Bundeswehr gestärkt wird, dass jetzt Prozesse laufen, auch um unsere eigene Verteidigung zu stärken. Olaf Scholz hat höchstpersönlich dafür gesorgt, dass die Ukraine jetzt eine wirkliche Beitrittsperspektive
machen
in der europäischen
Union. Machen Sie sich diesen Satz
insofern,
zu eigen?
Insofern ist
Würden Sie
es doch so,
Herr Klingbeil?
Insofern ist es doch so, dass gerade wahnsinnig viel passiert, um die Ukraine zu stützen. Aber nochmal, weil Sie darauf ja hinaus wollen, die Frage, wie man Kriege beenden kann und wie man zu Frieden kommt, das ist eine Frage, dafür müssen wir auch die Kraft haben, sie zu diskutieren. Für mich ist aber völlig klar, über die Frage, wann verhandelt wird, entscheidet die Ukraine. Wir werden niemals fordern, dass die Ukraine Gebiete abtritt an Russland und wir werden niemals über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden.
Machen Sie sich den Satz zu eigen? Würden Sie den wieder?
Ich mache mir den Satz zu eigen, dass wir in Deutschland auch eine Debatte im Parlament darüber führen müssen, wie man Kriege beenden kann und wie man zu Frieden kommt. Und ich finde, das ist eine legitime Frage, weil sie viele Menschen in diesem Land umtreibt. Und wissen Sie, was ich schwierig finde, ist, wenn ich den ganzen Weg sehe, den die SPD, den Rolf Mützenich, den die Bundesregierung auch seit Kriegsbeginn gegangen ist, dann habe ich manchmal den Eindruck, man wartet so in Diskussionen drauf, dass jemand einen falschen Halbsatz sagt, dass jemand einen falschen Satz sagt, dass man irgendwo widersprechen kann und dann
nicht
auf ihn mit Gebrüll. Das ist eine ernsthafte Lage, in der wir sind. Ein Krieg, der 2 Flugstunden entfernt von Deutschland stattfindet. Ich hätte gehofft, dass meine Generation aufwachsen kann in einem friedlichen Europa. Das hat sich radikal geändert. Und es gibt doch keinen Zweifel dran, wo die SPD und wo die Bundesregierung steht.
Ach so,
an der Seite der Ukraine.
Nein, es gibt Zweifel daran, wenn Ihr Fraktionsvorsitzender immer wieder solche Dinge sagt. Und das ist nicht zum ersten Mal.
Da kann ich Sie völlig beruhigen. Da gibt es keine Zweifel.
Mir klingt es immer wieder im Ohr, dass Rolf Mützenich immer sagt, wer, wenn nicht wir, müssen mehr Diplomatie in diesem Konflikt fordern. Und wissen Sie, lassen Sie mich ausreden, was das unterschlägt, dass es diese Diplomatie längst gibt. Sie haben es schon angesprochen, seitdem Präsident Zelensky die Friedensformel formuliert hat im Herbst 2022, gibt es unendlich viele Formate mit 80 Staaten, die sich darüber Gedanken machen, wie dieser Krieg zu Ende gehen kann, was danach geschehen kann. Und all diese Leute sind im Kontakt mit Ländern, die Herr Mützenich auch in seiner Rede genannt hat, Brasilien, China, die gar nicht auf unserer Seite sind, die aber Einfluss hätten auf Präsident Putin. Das Problem ist, Präsident Putin will nicht verhandeln. Und ich möchte Ihnen gerne einen O-Ton vorspielen, den er diese Woche im russischen Fernsehen gesagt hat, was er von Verhandlungen hält.
Jetzt zu verhandeln, nur weil Ihnen jetzt die Munition ausgeht, ist für uns irgendwie lächerlich.
Mit wem will man da im Kreml verhandeln von Seiten der SPD?
Wer hat denn gesagt, dass wir mit dem Kreml verhandeln wollen? Also ich bitte einfach nur, die Rede nicht auf irgendwas Falsches zu reduzieren und nicht zu missinterpretieren. Aber ich war in der letzten Woche in Südafrika. Ich habe mich dort 2 Stunden mit der Außenministerin Südafrikas getroffen. Sie haben gerade von Ländern geredet, die auf der anderen Seite stehen. Südafrika übrigens als Staat, der mit zu den BRICS gehört, der mit Indien, mit China, mit Russland auch zusammenarbeitet. Die Außenministerin in Südafrika hat mir beschrieben, wie eng man mit dem ukrainischen Außenminister, wie eng der südafrikanische Präsident mit dem ukrainischen Präsidenten im Austausch ist, wie man die Friedenskonferenz in der Schweiz gerade vorbereitet, dass man darüber nachdenkt, ob man bei einer weiteren Friedenskonferenz, die dieses Jahr stattfinden soll, sogar die russische Seite dazugehört. Also es wird doch darüber geredet, ob man Frieden auch schaffen kann. Nochmal, nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg, aber das erwarten doch auch die Menschen von uns, dass wir darüber reden. Aber nichts von dem, was Rolf Mützenich gesagt hat, nichts von dem, wofür die SPD steht, deutet darauf hin, dass wir über die Köpfe der Ukraine entscheiden. Und wenn Sie sehen, dass die Bundesrepublik Deutschland mit einem Sozialdemokraten an der Spitze heute mit Abstand der größte Unterstützer der Ukraine ist, der größte europäische Unterstützer, da ist doch der sinnvolle Weg, der den Olaf Scholz jetzt auch vorschlägt, dass wir alle in Europa mal ein bisschen mehr anpacken, dass wir Munition produzieren und dass wir dafür sorgen, dass die Flugabwehr in der Ukraine gestärkt wird.
Der thüringische Innenminister von der SPD, Georg Mayer, hat gestern im Deutschlandfunk gesagt, dass Olaf Scholz mit dabei war, als sie am Freitag im Bundesvorstand genau über diese Passage, die jetzt natürlich Schlagzeilen macht, auch übrigens über Deutschland hinaus, geredet haben. Da war der Kanzler dabei. Wie hat er eigentlich darauf reagiert?
Das weiß ich nicht. Ich beobachte den Kanzler nicht, wenn wir darüber reden. Ich habe in der Tat dazu gesprochen als Parteivorsitzender.
Und was haben Sie gesagt?
Ich habe sehr klar gemacht, unsere Unterstützung für die Ukraine geht ungebrochen weiter. Wir werden militärisch weiter unterstützen. Es ist richtig, dass wir bei Munition, bei Flugabwehr, dass wir da vorankommen, dass wir dauerhaft auch die Unterstützung der Ukraine machen, dass die politische Unterstützung der Ukraine weitergeht. Und das aber auch, und ich kann es noch zum 5. Mal jetzt wiederholen, dass natürlich eine Debatte darüber, wie man am Ende auch Frieden erreichen kann, dass die legitim ist und dass ich nicht akzeptiere, dass unser Fraktionsvorsitzender dafür jetzt so angegangen wird, dass er diesen Gedanken im Parlament ausgesprochen hat.
Wissen Sie, was das für Auswirkungen hat und was das für ein Signal nach außen gibt? Ihr Fraktionsvorsitzender ist ja nicht irgendwer. Aber Mützenich ist doch kein Hinterbänkler.
Was ist denn das für eine Debattenkultur in diesem Land, wenn man diese Frage nicht mal stellen darf?
Wenn Rolf Mützenich so einen Satz im Deutschen Bundestag formuliert, dann hört man das in Moskau, dann hört man das in Kiew, dann hört man das bei allen internationalen Partnern, die nicht müde werden, immer zu sagen, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, bis sie ihr Territorium zurückhaben. Und aus dem Deutschen Bundestag kommt das Signal, Krieg einfrieren. Lassen Sie uns wenigstens drüber nachdenken.
Aber Frau Miosga, der Präsident Zelensky hat den Nachmittag noch mit Bundeskanzler Olaf Scholz telefoniert. Und gucken Sie sich an, was er danach veröffentlicht hat. Es gibt keinen Zweifel in der Ukraine, an welcher Seite wir stehen. Ich glaube nur, wir machen uns klein in diesem Land, wenn wir Diskurse verengen, wenn wir nicht darüber reden, wie Frieden geschaffen werden kann, wenn wir nicht darüber reden, wie wir politisch auch die Ukraine stärken können, wenn wir auf einmal solche Friedenskonferenzen, die ja zum Beispiel in Saudi-Arabien stattgefunden hat, also autoritäre Staaten führen auf einmal die Gespräche über Friedensprozesse, da frage ich mich, warum sind wir da nicht mit dabei, warum organisieren wir das nicht mit, und das sind doch Fragen, ich finde, die gehören auch in die deutsche Öffentlichkeit und da müssen wir uns nicht kleiner machen als Land, als wir sind.
Haben Sie sich geärgert, dass Sie besonders viel Applaus von dem AfD-Vorsitzenden bekommen haben und er bittet Sie, standhaft zu bleiben in dieser Position?
Ja, von solchen Leuten wollen wir keinen Applaus und solche Leute haben ja ehrlicherweise auch eine ganz andere Antwort auf diesen Krieg als wir. Das sind die, die sagen, wir liefern ab morgen keine Waffen mehr in die Ukraine und dann haben wir Frieden. Das ist niemals die Antwort der SPD. Und das haben wir gezeigt, dass wir diese Antwort
nicht geben. Weil die ganz besonders gut ankommen im Osten, dort, wo im Herbst gewählt wird, in den 3 ostdeutschen Ländern. Versuchen Sie jetzt auch in diese Richtung Wahlkampf zu machen und sich besonders, das fällt ja auf, dass die SPD sich als Friedenspartei positionieren möchte?
Also erstmal, Frau Miosga, über Monate ist der Bundeskanzler auch aufgefordert worden, in der Öffentlichkeit sich zu positionieren. Jetzt tut er das, dann wirft man ihm vor, das macht man aus wahltaktischen Gründen. Also ich meine, ich kenne Olaf Scholz schon ein bisschen länger. Der entscheidet Sachen nach Prinzipien und nach Haltung und nicht nach der Frage, ob irgendwo irgendwelche Wahldaten sind. Und das will ich schon noch mal sagen. Am Ende trägt Olaf Scholz die Verantwortung für politische Entscheidungen. Die Verantwortung für politische Entscheidungen von einer enormen Tragweite. Und wenn der Kanzler der Bundesrepublik sagt, ich kann diese Entscheidung nicht so treffen, wie viele in diesem Land, wahrscheinlich auch aus guten Gründen, sie gerne hätten, weil das Risiko mir zu groß ist, weil ich sage, ich möchte Deutschland aus diesem Krieg raushalten. Und weil er zu der Überzeugung kommt, eine Beteiligung von deutschen Soldaten könnte mit der Lieferung des Taurus-Systems gegeben sein. dann finde ich, ist das eine richtige Entscheidung, die der Kanzler getroffen hat. Gut. Ich akzeptiere das. Okay. Und ich finde auch noch mal, dass man respektvoll mit der Entscheidung eines Bundeskanzlers, der sagt, für mich ist es Prämisse, dieses Land aus einem Krieg rauszuhalten, dass man mit dieser Entscheidung respektvoll umgehen
sollte. Sie werden sich freuen, dass ich heute respektvoll mit Ihnen nicht über den Taurus sprechen möchte.
Wir können es gerne tun.
Nein, ich kann es nicht gerne tun, weil der Kanzler hat in den vergangenen Tagen so viele verschiedene Begründungen für das Nichtliefern gegeben, dass Sie mir die Ware ganz sicher nicht sagen werden. Aber es gibt einen interessanten Punkt, den ich Sie gerne fragen würde. Es gibt jetzt eine ganz klare Haltung von der deutschen SPD, auch von dem Kanzler, nein zu den Taurus-Lieferungen. Aber die Spitzenkandidatin der SPD im Europaparlament, die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley, hat dafür gestimmt, schon im Februar in einer Abstimmung. Wenn ich jetzt, die Europawahl steht bevor, in knapp 3 Monaten, wenn ich jetzt die SPD wählen will, was soll ich denn da außenpolitisch also, jetzt kriegen? Ja oder nein?
Ich habe diese Meldung heute gesehen. Ich habe Katharina Barley gefragt. Sie hat mir erklärt, wie solche Abstimmungen laufen. Da gab es die Abstimmung in diesen Antrag, wo es um die Unterstützung der Ukraine in Gänze ging. Ja. Zum Beispiel auch um den Beitrittsprozess.
Aber da steht auch drin,
da gab es den Antrag, dort das Waffensystem Taurus reinzustimmen. Da hat die deutsche sozialdemokratische Delegation dagegen gestimmt. Und dann hat man am Ende, als es um den ganzen Antrag ging, gesagt, die Unterstützung der Ukraine, das ist uns so wichtig, dass wir dem Antrag als Ganzes zustimmen. Aber man hat vorher deutlich gemacht, dem Taurus stimmt man nicht.
Dass die Ukraine Marschflugkörper wie den Taurus benötigt.
Ich habe das Abstimmungsverfahren gerade erklärt. Okay. Die Möglichkeit, die unsere sozialdemokratischen Abgeordneten hatten, nachdem sie gegen den Taurus gestimmt haben, war, einem Antrag in Gänze zuzustimmen oder einem Antrag in Gänze abzulehnen. Und da haben die sozialdemokratischen Abgeordneten im Europaparlament gesagt, wir wollen auch die Ukraine unterstützen, auch wenn wir bei diesem Waffensystem nicht zustimmen.
Dann haben Sie das jetzt geklärt. Wir bleiben beim Wahlkampf, denn Sie waren im letzten Bundestagswahlkampf der Wahlkampfmanager, haben dafür sehr viel Bewunderung eingeheimst und überhaupt, wenn man viele Leute auf Sie anspricht, sagen Sie immer, der Lars ist so nett.
Das finde ich jetzt das nett, wenn Leute das sagen.
Aber es geht jetzt weiter. Es gibt nämlich jemand, der findet das nicht.
Okay.
Armin Laschet. Armin Laschet findet das nicht, denn er hat kürzlich in einem Interview gesagt, Zitat, Lars Klingbeil hat selbst jemanden wie mich im Bundestagswahlkampf des Rechtsrucks bezichtigt und einen Mini-Trump genannt. Manche sind mit Etiketten in ihrem Negative-Campaigning so schnell und so harsch, dass wir den eigentlichen Gegner der Demokratie nicht mehr treffen. Tut Ihnen diese Bemerkung im Nachhinein leid?
Es war ein Wahlkampf, wo Armin Laschet Äußerungen auch getroffen hat. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war, wo ich dann auch als Generalsekretär sehr hart darauf reagiert habe. Aber das ist in Wahlkampfzeiten so, das gehört mit dazu. Ich habe Äußerungen im Wahlkampf getroffen, die ich bereue. Da geht es zum Beispiel um Herrn Leminski. Wir hatten damals ein Video veröffentlicht, was ich im Nachhinein so nicht mehr machen würde. Da habe ich mich auch damals öffentlich für entschuldigt und habe gesagt, da wäre ich einen anderen Weg gegangen. Also auch ich bin nicht fehlerfrei.
Aber das bereuen Sie nicht?
Armin Laschet hat an der einen oder anderen Stelle als Spitzenkandidat, genauso wie man Olaf Scholz hart angegriffen hat von Seiten der Union, ist das in einem Wahlkampf mal härter und da wird dann auch mal hart argumentiert.
Mal ist ganz gut, weil es fällt auf, dass Sie das jetzt wieder machen. Dass Sie nämlich jetzt auch schon wieder die Union mit der AfD in einen Topf werfen. Wir wollen Ihnen gerne mal ein Bild zeigen, das die SPD-Bundestagsfraktion vor etwas mehr als einer Woche veröffentlicht hat. Können wir das einmal sehen? Genau, da geht es um die Rente. Und links im schwarzen Teil steht, was AfD und die Union gegen ein sinkendes Rentenniveau unternehmen wollen. Pfeil nach unten, nichts. Und rechts steht, was die SPD sicherstellen will. Finden Sie das sinnvoll, wieder die AfD und die Union gleichzustellen?
Also hier geht es ja um eine inhaltliche Debatte. Wir haben unser Rentenkonzept formuliert,
haben
gesagt,
trotzdem,
was wir wollen. Und es stimmt auch nicht ganz, weil die Wahrheit ist natürlich, dass die Union in der Rentendebatte sagt, wir wollen das Renteneintrittsalter erhöhen. Also insofern müsste ich diese Kachel der Kollegen in der Social-Media-Abteilung der SPD-Bundestagsfraktion sogar korrigieren, weil die Union ja sehr wohl Vorschläge hat. Das sind nicht meine, die sagen, die Leute sollen halt länger arbeiten. Das würde ich nicht wollen Antwort auf das Rentenniveau. Insofern stimmt es da nicht ganz.
Mir geht es ums Grundsätzliche.
Ich werfe AfD und Union nicht in einen Topf. Die Union ist für mich ein politischer Gegner. Aber die Union ist die Partei, die ich in der demokratischen Mitte dieses Landes sehe. Ich habe selbst zu Friedrich Merz als Parteivorsitzender ein vernünftiges Verhältnis. Wir sind immer wieder im Austausch. Wir treffen uns, wir reden. Das sind Gespräche, aus denen nichts rausgeht. Das muss auch unter Demokraten möglich sein. Wahlkämpfe sind andere Zeiten, aber ich sage Ihnen in aller Klarheit, die Union hat mit der AfD nichts zu tun. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei, die dieses Land komplett verändern will, dieses Land in andere Zeiten werfen will. Bei der Union kritisiere ich vieles, aber es ist eine demokratische Partei mit einer großen Vergangenheit, auch mit großen Verdiensten für dieses Land. Und insofern werde ich beide nicht in einem Zug nennen.
Also schlagen Sie jetzt vor, diesen Post zu löschen?
Ich habe meine Meinung dazu gerade gesagt.
Und das wird auch nicht weiter so vorkommen im Wahlkampf?
Ich habe meine Meinung dazu gesagt. Ich kann nicht für 400.000 SPD-Mitglieder garantieren, was die machen. Von mir werden Sie diesen Vergleich nicht hören.
Die SPD steht in den Umfragen derzeit schlecht da. Sie wissen das, 16% sind es nach Infratest DIMAP. Und wir würden ganz gern wissen, wie sich der Kanzler so schlägt. Sie haben gesagt, in diesem Jahr wird sich der Kanzler zurückkämpfen. Und wir wollten mal wissen bei der Basis, was die so davon halten und haben nachgefragt in Rheinland-Pfalz.
Polch in Rheinland-Pfalz. Hier gibt das Heeresmusikkorps heute ein Benefizkonzert. Auch der Bürgermeister ist geladen. Maximilian Mumm regiert seit 2009 für die SPD im Verbandskreis Maifeld. Seine Partei steht unter Druck. Auch deswegen ist ihm eine Veranstaltung wie diese besonders wichtig.
Ich nehme solche Anlässe, wo jetzt über 500 Menschen hier in der Halle dem Heeresmusikkorps zuhören, einfach denen noch mal unsere Politik ein Stück weit nahe zu bringen. Die Politik der SPD in Maifeld, nicht der Politik im Bund, weil die kann man keine mehr erklären.
Laut einer aktuellen Umfrage von Infratest DIMAP käme die SPD hier in Rheinland-Pfalz nur noch auf 22%. Das ist ein Verlust von rund 14 Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl. Für Bürgermeister Mumm liegt das vor allem am Kanzler. Er könne die Kommunikation von Scholz vor Ort nicht mehr erklären.
Ich bin diese Schachtelsätze von unserem Bundeskanzler wirklich leid. Zu mir kann jeder kommen, mit mir kann jeder reden. Ich erkläre jedem alles. Ja, ich erkläre es aber so, dass man es versteht. Und das ist das, was mich so ärgert, dass ich da oben einen sitzen habe, der kommunikativ eine Wüste ist und der das einfach nicht den Leuten nahebringen kann.
Die Gemeinde Maifeld ist auch Wirtschaftsstandort. Ein großer Keksfabrikant ist hier ansässig, aber auch Familienbetriebe wie die Wohnmobilmanufaktur Niesmann und Bischoff. Hier hört Bürgermeister Mumm vor allem den Ärger gegen seine Bundes-SPD. Geschäftsführer Dirk Vohr fehlt klare Kommunikation. Und er kritisiert, sein Unternehmen werde vor allem durch zu viel Bürokratie ausgebremst.
Dieser Wust an Vorschriften und Vorlagen und Ausnahmen und den durchblicken, das kann nicht funktionieren. Und wir sind in einer Geschwindigkeit, die ist lächerlich. Wir werden links und rechts überholt.
Dabei seien aus Sicht der SPD eigentlich gerade im Bund Erfolge erzielt worden, so Mumm.
Das sind Dinge wie der Mindestlohn, das ist die Rente, das ist das Bürgergeld. Aber das kommt bei den Menschen nicht mehr an, weil das alles überlagert wird von diesem ganzen Durcheinander, was die da oben veranstalten.
Auch Vohrs Mitarbeiter hier im Werk spüren das. Sie sind skeptisch.
Ich für meinen Fall muss halt sagen, dass es mir schwerfällt, der Politik zu vertrauen.
Thema Altersvorsorge, Thema Rente. Ich bin jetzt selber seit anderthalb Jahren Vater. Was passiert mit meinem Jungen und mit meiner Frau? Sollte mir doch irgendwann mal was passieren. Wo kommt das Geld her? Wie viel Geld ist es? Deswegen bin ich privat viel am Vorsorgen.
Also ich war eigentlich immer ein SPD-Wähler, aber mittlerweile bin ich ja umgesprungen auf entweder CDU oder halt eine andere Partei.
Mumm hat Verständnis, dass die Menschen Zweifel an der SPD haben. Er macht es am Beispiel Heizungsgesetz konkret.
Wochenlang schweigen. So, das geht nicht. Das kann man so nicht machen. So führt man nicht eine Bundesregierung. Das geht einfach nicht.
Dass Mumm sich so deutlich gegen seine eigene Parteiführung stellt, bringt ihm hier Zuspruch. Er sei aber von Parteikollegen auch schon als Nestbeschmutzer bezeichnet worden.
Ich will mich nicht unbeliebt machen oder sonst irgendwas, aber ich sehe halt, dass meine SPD halt in eine ganz falsche Richtung geht.
Das sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld in der Nähe von Koblenz, ist das Maximilian Mumm. Und ich freue mich, dass wir die Runde öffnen und begrüßen jetzt bei uns am Tisch die stellvertretende Chefredakteurin von Table Briefing, Selene Bobrowski, und den Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Scholarik. Schön, dass Sie beide da sind.
Genau.
Sie sprechen ja oft, sind viel unterwegs mit Orts- und Kreisverbänden. Wie oft müssen Sie den Kanzler erklären und rechtfertigen?
Ja, sehr oft. Also das ist schon so, dass natürlich viele, und das betrifft ja gar nicht den Kanzler, das betrifft die Bundespolitik insgesamt, wo wahnsinnig viel los ist. Ich habe es vorhin mal gesagt, es sind turbulente Zeiten. Wir hatten ein Jahr jetzt auch, das erste Jahr der Ampel war, finde ich, sind sehr viele gute Entscheidungen getroffen worden. Man hat auf die Krise reagiert, die Gasknappheit, die Inflation mit drei Entlastungspaketen. Dann kam das Heizungsgesetz, dann kam die Kindergrundsicherung. Zweimal riesiger Streit, der die Bürgerinnen und Bürger verwirrt hat. Das war unnötig, das hat Vertrauen gekostet. Und insofern sind das natürlich Gespräche, die ich auch führe und wo ich immer wieder erkläre, und wo natürlich auch die Erwartung an mich formuliert wird, dass es anders wird und dass es besser wird.
Also ich
und
was will sagen das gar Sie dann? Was sagen Sie denn, Herrn Mumm?
Ich arbeite da jeden Tag dran, dass es besser wird und dass es anders wird. Allerdings ist auch zum ersten Mal in diesem Land, dass es eine Konstellation mit drei Parteien an der Spitze dieses Landes gibt, in Zeiten, die wahnsinnig turbulent sind. Trotzdem will ich meinen Beitrag dafür leisten, dass es besser wird. Weil ich glaube, die Aufgaben, die wir zu leisten haben, wir reden ja gleich ein bisschen noch über die wirtschaftliche Lage, die Frage, wie kann man eigentlich Menschen, die ich als arbeitende Mitte bezeichne, wie kann man die wieder stärker in den Mittelpunkt der politischen Entscheidung
bringen?
Das ist die Herausforderung,
vor der wir stehen. Entzündete sich aber wirklich dezidiert am Kanzler. Frau Bobrowski, 76% nach einer jüngsten Infratest-DiMAP-Umfrage sind unzufrieden mit der Arbeit des Kanzlers. Wie erklären Sie das?
Naja, der
also jenseits der des Ampelchaos. Also
das eine Problem, das ja schon oft beschrieben wurde, das jetzt auch im Film deutlich wurde, ist, der Kanzler erklärt nicht richtig. Ich würde hinzufügen, der Kanzler hält seine Versprechen nicht. Also das, und da gibt es etliches, dass wir jetzt, was er schon versprochen hat, 400.000 Wohnungen im Jahr sollen gebaut werden. Das hat nicht geklappt. Und wenn Dinge nicht funktionieren, stellt man sich natürlich bei den vielen anderen Dingen, die er verspricht, alles wird gut in diesem Land, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir werden... Einerseits haben wir zwar den demografischen Wandel, aber wir werden das alles hinbekommen und trotzdem werdet ihr nicht mehr bezahlen. Ich mute euch nichts zu. Und am Ende werden die Renten sicher sein, aber ich kann euch nicht ganz genau sagen, wie es finanziert wird. Aber alles wird gut. Also diese Beruhigungspille, die der Kanzler uns verabreicht, die am Anfang gewirkt hat, stelle ich fest, die wirkt einfach nicht mehr. Und die Verunsicherung ist dadurch groß, dass die Menschen das Gefühl haben, er sagt schlicht nicht die reine Wahrheit, weil er den Leuten offenbar nicht zutraut, mit dieser Wahrheit umzugehen. Und dadurch entsteht, meine ich, die erst recht eine Verunsicherung im Land, weil man, ich glaube, mit einer ernsten und schlechten Wahrheit besser leben kann als mit einer Unwahrheit.
Warum... Hilft diese Beruhigungspille nicht mehr, Herr Schularik? Eigentlich führt der Herr Scholz im Grunde nur das fort, was seine Vorgängerin auch schon gemacht hat. Ich kümmere mich, seid still, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Warum verfängt das nicht mehr in Zeiten von multiplen Krisen? Hat das was damit zu tun?
Die Lage ist einfach schlecht und da ist auch nicht viel schön dran zu reden. Wir sind seit 2019 nicht mehr gewachsen. Am Ende dieses Jahres wird es das fünfte Jahr sein, in dem wir sozusagen auf das alte Produktionsniveau nicht zurückkommen. Und da ist dann schon das Gefühl da, dass die Veränderung, dass auch das Ziel, wo geht dieses Land hin, wo geht diese Volkswirtschaft hin, im Vordergrund stehen sollte. Und das tut sie nicht. Die Idee von Veränderung, von Aufbruch, auch von Risiko, ist eben das Gegenteil dieser Politik, die man dann sieht.
Und da spielt die Kommunikation, und deswegen noch einmal wollen wir darauf zurückkommen, des Kanzlers eine große Rolle. Uns ist nämlich aufgefallen, und wir sind nicht die Einzigen, denen das auffällt, dass der Kanzler sich gerne mal, wenn er sich über den Bundestag an die Bevölkerung richtet, sich einer ganz bestimmten, berühmten Liedzeile bemächtigt.
You'll never walk alone. Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend.
You'll never walk alone. Das ist das Motto dieser Regierung. Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es.
Da muss ich jetzt natürlich den fußballliebenden Musiker zuerst fragen. You Never Walk Alone ist eigentlich ein Broadway-Stück, das gecovert wurde 1963 von Gary and the Pacemakers. Und seitdem ist es die Fußballhymne. Auch in Deutschland, jetzt nicht bei Ihrem Verein in Bayern, aber zum Beispiel in Dortmund. Größtmögliche Gefühle, die ganze Tribüne flippt völlig aus. Was hat dieser Bundeskanzler, der besonnen ist, der zurückhaltend ist, der distanziert ist, dessen Lieblingswort sorgfältig ist.
Jetzt bin ich gespannt
mit
auf die Frage.
Mit so großen Gefühlen zu tun.
Naja, ich glaube, das ist schon, also das letzte Mal, dass ich den Song in einem Stadion gehört habe, war bei St. Pauli. Und da gibt es ja nun eine gewisse Verbindung des Bundeskanzlers nach Hamburg. Vielleicht hat er das da aufgenommen. Aber was der politische Kurs ist, ist ja den Menschen schon sehr klar zu sagen, wir haben diesen Wandel. Also es sind enorme Herausforderungen, vor denen dieses Land gerade steht.
Bevor Sie jetzt inhaltlich weglaufen,
nein, ich will nicht weglaufen.
Wer schreibt ihm das in die Rede? Das ist ja nicht glaubwürdig, oder?
wenn Sie das sagen würden. Aber
warum ist das nicht glaubwürdig?
Ja.
Ich finde, nein, es geht um einen politischen Ansatz, den Leuten zu sagen, es gibt hier Veränderungen und da müssen wir durch. Aber ich als Bundeskanzler garantiere, dass wir Sicherheit in diesem Wandel geben, dass wir da vernünftig durchkommen. Und ich finde, da ist die Message auch von diesem Song und von dem, was der Kanzler gesagt hat, genau richtig. Das ist etwas, was alle betrifft, wo alle durch müssen und wo wir auch geschlossen als Gesellschaft durchgehen. Am Ende dieses Wandels, bin ich fest überzeugt, steht eine Stärke dieses Landes. Millionen Menschen in diesem Land sorgen ja dafür, dass dieses Land stark ist. Und deswegen, glaube ich, passt diese Botschaft zu den Zeiten, in denen wir gerade sind. Und ich finde es auch authentisch, wenn ein Hamburger das ausspricht.
Ach. Es ist interessant, und das ist im Film auch schon angeklungen, Herr Scholarik, dass ja viele sozialdemokratische Projekte innerhalb dieser Ampel durchgesetzt wurden. Mindestlohn, Bürgergeld, Rente, über die wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen wollen. Warum verfängt das nicht, auch wenn die tatsächlich erfolgreiche Politik gemacht haben?
Ich denke, wir haben eben schon einen Grund gehört, nämlich dass vieles von dem halt nicht so ganz gut von Dauer ist und gut durchfinanziert ist. Also wir werden über die Rente sprechen, aber wir haben es ja auch gerade im Beitrag gesehen, der eine Herr, der da sagt, ne, es ist nicht klar, dass das für mich jetzt als nicht gegenwärtige Generation von Rentnern und auch nicht als jemand, der demnächst in die Rente geht, wirklich so eine gute Lösung ist, wenn meine Beiträge perspektivisch um 4 Prozentpunkte steigen. Denn das ist die Generation dort, die dieses Rentenpaket bezahlen wird. Das heißt, da ist eine gewisse Inkonsistenz auch in der Zukunftsorientierung der Politik, die wir sehen, denke ich.
Dann gucken wir mal, bevor Sie gleich dran sind, einmal ganz kurz, was dieses Rentenpaket beinhaltet, das ja noch ein Entwurf ist, das uns eine stabile Rente verspricht, obwohl immer mehr immer älter werden.
Das deutsche Rentensystem. Arbeitnehmer zahlen mit ihren Beiträgen die Rente der Menschen im Alter. Das Problem? Es kommen immer weniger Erwerbsfähige auf einen Rentner. Während es 1990 noch 5 pro Rentner waren, werden es 2035 nur noch 2 sein. Bereits seit Jahren stützt der Staat die Rentenkasse zusätzlich mit hohen Beträgen. Allein 2023 mit 112 Milliarden Euro. Die Regierung will das Rentenniveau auch in Zukunft stabil bei 48% halten. Dafür bräuchte es aber noch mehr Geld. Helfen soll das angekündigte Generationenkapital. Der Bund will dafür bis Mitte der 2030er Jahre einen Kapitalstock, auch mit Hilfe von Aktien, aufbauen. Aus den Renditen sollen von 2036 an jährlich durchschnittlich 10 Milliarden Euro in die Rentenkasse fließen. Zu wenig, um die Beiträge nicht steigen zu lassen. Damit die Rente der Älteren stabil bleibt, müssen die Jüngeren mehr einzahlen. Ob die Rente der Jüngeren am Ende auf diesem Niveau gehalten werden kann, bleibt offen.
Ja, die SPD ist überzeugt, Herr Scholarik, dass die Leute, die lange gearbeitet und eingezahlt haben, auch einen Anspruch auf eine sichere Rente behalten müssen. Was ist dagegen zu sagen?
Dagegen ist im Grunde gar nichts zu sagen. Die Problematik ist halt nur, wie man das Ganze bezahlt und auf welchen Schultern das am Ende lastet. Dieses Generationenkapital ist im Prinzip eine ganz gute Idee. Aber wie Sie auch sagen, das ist letztlich von den Volumina ein bisschen, es geht dann vielleicht mal um 10 Milliarden, die da reinfließen, aber insgesamt gehen da gerade 120, 130 Milliarden rein. Das ist schon ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist immerhin ein Anfang und vielleicht auch ein Anfang, um in Deutschland diese Idee, dass die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an dem Produktivkapital, denn darum geht es ja, an dem Wachstum dieser Volkswirtschaft zu beteiligen, dass das ein bisschen breiter gestreut wird. Insofern eine gute Idee. Ansonsten, das ist wirklich ein tolles Zukunftsprogramm, aber in erster Linie für diejenigen, die gerade schon Rentner sind oder in Kürze in Rente gehen und nicht für diejenigen, die noch 20, 30, 40 Jahre zu arbeiten haben.
Also wie können Sie einem 18-Jährigen, heute 18-Jährigen versprechen, dass er auch eine auskömmliche Rente mit 67 haben kann?
Naja, erstmal einmal noch vorweg, weil ich finde, es wird jetzt gerade in den letzten Wochen sehr, manchmal finde ich auch respektlos über diese Rentenfrage geredet. Es geht gerade um die Frage, ob Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, ob die eine auskömmliche Rente haben. Und ich finde erstmal, die Antwort darauf muss sein, ja, sie haben das Recht. Und Frau Bobrowski, weil Sie vorhin gesagt haben, der Kanzler löst seine Versprechen nicht ein. Das war übrigens neben dem Mindestlohn eines der Themen, auch die wir im Wahlkampf sehr klar
zugesagt haben. Wie lange soll das versprochen bleiben?
Versprochen haben. Die Gesetzgebung sieht gerade vor, dauerhaft das Rentenniveau zu stabilisieren. Bis 39 haben wir es jetzt mit der Gesetzgebung, die Heil und Lindner auf den Weg bringen, gesichert. Und die Frage, die den 18-Jährigen betrifft. Das Wichtigste ist, dass die Menschen im Job sind, dass wir viele Menschen haben, die arbeiten, dass Menschen gut verdienen. Die beste Rentenpolitik ist eine vernünftige Lohnpolitik. Und deswegen setzt die SPD sich auch dafür ein, dass der Mindestlohn steigt, dass die Tarifverträge steigen, dass wir Tariftreue in diesem Land haben. Und ehrlicherweise, Frau Miosga, das will ich schon mal sagen, vor 20 Jahren sind in Talkshows genau die gleichen Debatten über das Rentensystem geführt worden. Dass es alles kaputt ist, dass es vorbei ist. Da waren die Beiträge übrigens bei über 22%. Jetzt sind sie seit langer Zeit, seit Hubertus Heil im Amt ist, bei 18,6%. Es gab damals auch in der SPD Strömungen, die gesagt haben, wir müssen die gesetzliche Säule abschaffen und wir gehen alles in Richtung Privat. Gott sei Dank haben wir das nicht getan. Vor 10 Jahren sind dieselben Debatten über die Rente geführt worden. Und es ist alles nicht eingetreten, was von Schwarzmalern...
Heißt das, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir müssen
immer größere Zuschüsse daran
geben. Wir werden die betriebliche Rente noch in dieser Legislatur bearbeiten. Hubertus Heil hat einen Prozess zum Beispiel mit der Frage, wie können wir das attraktiver machen für Menschen, die schon in Rente sind und Anreize setzen, dass die noch arbeiten, wenn sie noch arbeiten wollen. Das geht alles weiter. Aber es ist richtig, und das will ich hier nochmal sagen, wenn jemand 45 Jahre hart gearbeitet hat, und da rede ich nicht von unseren Berufen hier, sondern da rede ich von Krankenschwestern, von Pflegekräften, von Handwerkern, die sollen eine vernünftige Rente haben. Und dafür haben wir uns eingesetzt, das setzen wir jetzt durch. Und ich finde das auch richtig, dass wir das machen.
Es geht ja darum, dass viele Leute viel zu früh in die Rente gehen beispielsweise.
Wer denn? Lass uns
was ist, warum, vielleicht Frau Bobowski mal, warum hält die SPD so stur an der Rente mit 63 fest?
Naja, also zum einen, um es voranzustellen, natürlich ist das gerecht, wenn Menschen, die 45 Jahre hart gearbeitet haben, in Rente gehen und niemand ist, ich finde, das darf keine Debatte werden, die irgendwie in Richtung Missgunst oder irgendwie sowas
abdriftet. Aber so führen wir die Debatte gerade.
Ich führe sie nicht so. Und ich glaube, an diesem Tisch sollten wir sie nicht so führen. Ansonsten, Herr Klingbeil, ist halt das jetzt dieselbe Antwort, die der Kanzler gibt. Alles wird gut. Und also ich bin keine Ökonomin, ich bin Juristin. Und Juristen sind normalerweise mit Zahlen nicht so gut. Aber auch ich kann verstehen, dass, wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen, wenn wir uns anschauen, wie, ich glaube, in den 60er Jahren 6 Menschen für einen Rentner gearbeitet haben und künftig, ich glaube, wenn ich in Rente gehe, wird es ein, also mein armer Sohn, der dann wahrscheinlich für mich arbeiten muss oder so, sein. Also, dass das nicht aufgeht und dass der Kanzler jetzt zwar versprechen kann, das Rentenniveau wird garantiert, aber in Wahrheit kann er es natürlich nicht versprechen, weil der Kanzler nicht im Alleingang und auch die SPD nicht im Alleingang den demografischen Wandel aufhalten kann und dieses Rentensystem stabilisieren kann. Und deswegen, und das ist meine Frage oder meine, wie soll man sagen, Aufforderung, ich würde sagen, es ist gerade Aufgabe der SPD, die das Sozialsystem in Deutschland gebaut hat, Reformen am Sozialsystem vorzunehmen und es zukunftsfest zu machen. Und das kann nicht an meiner Sicht kann das weder die Grünen noch die Union tun, weil man dann eine Polarisierung in der Gesellschaft hat. Genauso wie es die Union sein musste, die das Atomkraft aus beschließt, wie es die Grünen sein mussten, die jetzt zu Waffenlieferungen ihre Position ändern. Wenn es die Position des anderen Lagers ist, dann hat das viel mehr, dann ist es mit ineinander verhakt sozusagen, dann hat man viel mehr einen gesellschaftlichen Frieden, weil Sie als SPD der eigenen Klientel erklären können und müssen in meinen Augen, warum es notwendig ist.
Ich muss mal ganz sagen,
warum es notwendig ist, dass
Rente. Das ist Ihre Botschaft, wir müssen den Sozialstaat angreifen.
Und nein, kann ich was heißt angreifen? Zukunftsfest machen.
Was heißt zukunftsfest machen?
Das bedeutet, dass man sich anschaut, wie viel Menschen haben wir, wie viel Geld haben wir zur Verfügung, was hat das Bundesverfassungsgericht zur Schuldenbremse gesagt und was von den vielen Dingen, die wir in diesem Land aufgebaut haben, können wir uns zukünftig noch leisten. Und das sind ganz bittere Debatten und für Sozialdemokraten sind es noch mal viel bitterere Debatten. Aber Verantwortung übernehmen bedeutet, diese Debatten zu führen und sich nicht wegzudrücken, weil Wahlen im Osten...
Man kann die ökonomische Logik nicht aushebeln.
Wollen wir den Ökonomen mal fragen, welche Reformen es bräuchte?
Möchte ich gerne was dazu sagen, weil das schon...
Lassen Sie Herrn Scholari
jetzt gerne
sagen. Mein Punkt war nur, wir können die ökonomische Logik nicht mit dem Dekret von 48% Rentenniveau aushebeln. Die Finanzierung muss stimmen und es ist ja offenbar auch so, dass bei den Wählerinnen und Wählern da durchaus Zweifel sind, wie wir das hinbekommen angesichts der demografischen Entwicklung. Und ich meine, da ist eigentlich auch die wissenschaftliche Sicht relativ klar. Wir müssen, und deswegen gibt es ja auch die Aktienrente nun daneben, wir müssen andere Wege der Finanzierung finden. Und lieber heute als morgen. Und jetzt zu sagen, die Rente sind sicher, weil wir 15 Jahre etwas festschreiben, ist, glaube ich, keine nachhaltige Politik in dem Sinne. Aber es ist natürlich nicht das Einzige, wo wir, ich denke, ein bisschen aktuell den Kopf in den Sand stecken. Es gibt eine ganze Menge anderer großer Themen, wo auch, ich denke, jetzt die Fragen, die drängen, die auch den Leuten klar sind, einfach nicht in der politischen Debatte ankommen und auch Leute, wo weggeguckt wird. Also Beispiel Verteidigung. Die paar Zahlen zu geben, die Bundesrepublik Deutschland hat in den 60er Jahren in der Spitze bis zu 5% ihres Bruttoinlandsprodukts für Landesverteidigung ausgegeben, als das Risiko eines Krieges auf europäischem Boden sehr real war. Das waren in den 70er und 80er Jahren, waren wir noch so bei 3%. Dann haben wir eine große Friedensdividende eingestrichen und sind von 3% auf gut 1% gegangen. Da sind wir im Übrigen immer noch. Gut 1%, und wir haben ein Sondervermögen, wir sind 52 Milliarden im Haushalt. Und jetzt haben wir ein Sondervermögen gemacht von einmal 100 Milliarden, das ist nach dem nächsten Haushaltsjahr weg. Aber die Bedrohung ist nicht weg. Und wenn wir da jetzt, wir wollen auf dieses 2%-Ziel kommen, was übrigens auch dieses 2%-Ziel ist, ist nicht das, der Bedarf, den wir haben, denn das ist ja ein bisschen wie bei der Bahn. Sie so, haben 30 Jahre unterinvestiert. Also man kann durchaus argumentieren, die Amerikaner investieren 3,5%, die Polen sind gerade auf 4% gegangen. Und wenn wir von gut 1 auf 4% gehen, wenn wir das machen, was unsere östlichen Nachbarn machen, dann reden wir davon, dass wir 150 Milliarden Euro zusätzlich finden müssen.
Das Problem ist ja überall, dass es Geld kostet und zu viel Geld kostet. Und ich glaube, Sie wissen es wahrscheinlich besser. Der Rententopf betrifft, glaube ich, ein Viertel des gesamten Haushalts. Wie sollen wir uns das leisten können, wenn man nicht an die Sozialetat rangeht?
Frau Bobrowski, wenn Sie sagen, zukunftsfest machen, dann will ich schon noch mal aufschlüsseln, vielleicht nicht, was Sie meinen, aber was viele andere, die die Debatte gerade genauso führen, meinen. Ich erlebe in diesen Tagen wieder, dass es Debatten gibt um Rentenkürzungen, über die Frage, ob die Menschen länger arbeiten sollen, bevor sie das reguläre Renteneintrittsalter erreichen. Diese Sachen werden wir nicht mitmachen. Auch die Äußerung gerade, dass man sagt, da gehen Leute zu früh in Rente. Ich meine, ja, das zielt ja in der politischen Debatte gerade ab auf die Rente mit 63. Darauf zielt es ja ab. Übrigens mittlerweile eine Rente mit 64 ist.
Richtig,
aber es sind Leute, die 45 Beitragsjahre voll haben. Die haben mit 16, 17 angefangen zu arbeiten. Teilweise im Schichtdienst, teilweise in Berufen, in denen wir hier alle nicht arbeiten. Die verdienen viel weniger Geld als wir vier hier am Tisch. Und ich finde, es ist gerechtfertigt, dass diese Leute nach 45 Beitragsjahren noch
absolut
Rente.
Richtig. Nur,
und da muss man drüber diskutieren, in der Tat, was ist uns das wert?
Ein schlagendes Argument ist dass das die wert? Frau, die die Rente mit 63 eingeführt hat, nämlich die ehemalige Arbeitsministerin Andrea Nahles, die jetzt Chefin der Bundesagentur für Arbeit ist, die sagt inzwischen, dass das gesamtwirtschaftlich völlig indiskutabel
ist. Die hat davon geredet, Andrea Nahles hat davon geredet, dass es viel zu viele Unternehmen gibt, die Frühverrentungsprogramme fahren.
Richtig.
Und dass man das lassen sollte, weil das aus Sicht der Arbeitgeber unklug ist, Leute früher in Rente zu schicken.
Wieso?
Trotzdem nochmal, 45 Beitragstage. Ich habe es gerade gesagt, das ist aber nicht die einzige Rentenreform, die wir brauchen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Wir müssen die betriebliche Rente neu organisieren. Hubertus Heil ist in einem Prozess auch, wir haben vorgenommen, diese Legislatur auch bei der privaten Rente, also bei der dritten Säule was zu machen. Generationenkapital steigen wir ein. Die Frage, wie können Menschen, nochmal, die arbeiten wollen, obwohl sie schon in Rente sind, wie kann man das attraktiver machen, dass die noch arbeiten?
Die Rente an die Lebensarbeitszeit anpassen.
Nein, es geht, Sie wollen das Renteneintrittsalter hochsetzen, darum geht es mir nicht, sondern wenn ich in Rente bin und wenn ich das reguläre Renteneintrittsalter erreicht habe, dann ist attraktiver zu machen, dass die dann noch wollen, noch länger arbeiten können. So diese ganzen Sachen machen wir und das führt dazu, dass wir Rente ganz anders organisieren. Aber die Stabilisierung bei 48% ist für Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, und ich finde, die müssen im Alter auch aus.
Aber es gibt auch Menschen morgen.
Und es gibt Menschen morgen und es gibt eine steigende.
Und für die ist das Wichtigste, dass wir.
Für die wird es nicht mehr.
Für die wird es nicht reichen und es gibt im Moment eine steigende Zahl von Leuten, die frühzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Und das sind jetzt nicht die, die müssen, sondern es gibt auch jede Menge Akademiker, da hat auch Frau Nahles darauf hingewiesen, die einfach finden, mit 59 oder 61, sie hören jetzt auf. Und ich finde es interessant, dass es andere Länder schaffen. Japan zum Beispiel, ein Dreiviertel der Bevölkerung möchte freiwillig bis zum 70. Lebensjahr arbeiten. Wieso schaffen wir das nicht? Sie haben jetzt gerade mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck zusammengesessen diesen Mittwoch und auch über diese Frage geredet. Wie kann die Politik Anreize schaffen, damit Leute länger arbeiten?
Also wir haben da vereinbart, dass wir da nicht drüber sprechen, aber natürlich ist die...
Wir sind ja hier an der
Stelle. Guckt ja keiner zu.
Guckt ja keiner zu.
Ich denke, die Anreize zu setzen, dass wir, und das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die wir haben in den nächsten Jahren, unser Wachstum wird nur dann wieder steigen und aus diesem Tal rauskommen, in dem wir wirklich sind. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn wir nicht in Verteilungskonflikten in einer schon polarisierten Republik im nächsten Jahrzehnt uns aufzehren wollen. Und wir haben es gerade gesehen, was Anfang des Jahres los war. Und da ging es um 16 Milliarden und um ein paar hundert Millionen für Agrardiesel. Also das war ein ganz kleiner Anfang. Dann müssen wir wachsen. Wir brauchen eine dezidierte Wachstumsagenda und dann brauchen wir mehr Arbeit. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir mehr Arbeit bekommen. Das ist, wir müssen Anreize setzen für Leute, auch für Rentner. Rentnerinnen und Rentner, für Pensionäre, dass die hinzuverdienen können, ohne dass es steuerlich und sozialversicherungstechnisch sehr unattraktiv ist. Wir müssen unbedingt die Erwerbstätigkeit von Frauen erhöhen. Und da Wohnungsmarkt ist ein Stichpunkt, Kindergarten, Kinderbetreuung ist ein anderer, wo gefühlt im Land in den letzten Jahren gar nicht so viel passiert ist. Anderes ist natürlich die große Frage von Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Also eine Zuwanderung, die uns nützt, die in unserem ureigensten ökonomischen Interesse ist. Aber da müssen wir ran. Mhm. Und das ist einer der ganz großen oder die ganz große Frage für die Stabilität.
Finanzminister Lindner hat heute im ZDF gesagt, er fordert ein Moratorium, 3 Jahre Verzicht auf alle Sozialausgaben. Wie kann man sich da noch bewegen demnächst?
Was stellt er sich darunter vor? Also da müssen Sie mir jetzt den Finanzminister Erhöhung erklären.
Also ich, 3 Jahre Verzicht auf Erhöhung von Sozialausgaben.
Ja, aber was heißt das? Also so, das ist so eine plakative Forderung, die steht in einem Raum. Also wenn ich jetzt auf den Koalitionsvertrag gucke, dann glaube ich, sind da gar keine großen Maßnahmen mehr drin. Ja, wir haben jetzt das Rentenpaket auf den Weg gebracht, wir haben den Mindestlohn auf den Weg gebracht. Aber wo ich übrigens, und das will ich noch mal sagen, weil ich glaube, das ist jetzt auch ein Punkt, der gar nicht gegeneinander diskutiert werden muss. Wir brauchen in diesem Land Wachstumsimpulse. Wir müssen wirtschaftliche Stärke entwickeln. Mein Punkt ist nur, den sage ich als Sozialdemokrat sehr klar, ich erlebe manchmal, dass jetzt Wirtschaft gegen das Soziale gestellt wird. Meine feste Überzeugung ist, wir brauchen ein Staat auch, der im Sozialen funktioniert und für die Leute da ist, damit wir auch die wirtschaftlichen Impulse setzen können. Ich glaube, dass ganz viel auch mit Kaufkraft entsteht. Wenn wir die Löhne steigen lassen, wenn wir die Renten stabilisieren, wenn wir für mehr Tarifverträge sorgen, dann wird ja direkt auch in Kaufkraft und in wirtschaftliche Impulse investiert. Und deswegen ist Wirtschaft und Soziales für mich kein Widerspruch. Aber ich will da nochmal gar keinen Konflikt hier am Tisch und erst recht nicht mit den Koalitionspartnern aufmachen, weil ich dringend diese Aufgabe sehe. Wir brauchen wirtschaftliche Impulse und besser heute als morgen.
Und trotzdem rollt Frau Bobrowski mit den Augen.
Ich rolle überhaupt nicht mit den Augen. Ich denke nur, wenn man auf die vergangenen Jahre zurückschaut, dann sieht man halt, also die Ideen sind alle richtig. Natürlich auch, da sind sich auch fast alle einig. Bürokratieabbau, Fachkräfteeinwanderung und so weiter. Da muss sich alles was tun. Da muss auch gesetzgeberisch dringend noch mehr passieren. Am Ende ist das natürlich auch viel, viel Hoffnung und Wunschdenken dabei, dass wir nicht in 1-2 Jahren in der nächsten Krise sind und dann auf einmal wieder die Notwendigkeit ist von Bazooka, Doppelwumms und die ähnlichen schönen Wortschöpfungen Ihres Kanzlers. Aber Herr Klingbeil, eins wollte ich doch noch zur Frage des Sozialstaats sagen. Ich verstehe eigentlich nicht, weder politisch noch kommunikativ, warum Sie sich so einmauern in dieser Frage. Wir können auf gar keinen Fall an irgendeiner Stelle irgendetwas zurückfahren und das dann ja immer als Abbau des Sozialstaats selber labeln. Man könnte es ja auch als, wie auch immer, ja, das ist jetzt nicht nur kommunikativ, aber auch als Reform, als zukunftsfest oder als anders beschreiben. Und was ich nicht verstehe, ist, dass Sie, indem Sie neue Forderungen aufstellen, negieren Sie eigentlich die Erfolge Ihrer Vergangenheit. Also Sie haben ja seit 1998 fast ausschließlich, also immer mitregiert, mit Ausnahme von 4 Jahren. Sie haben wahnsinnig viel durchgesetzt. In der Großen Koalition war immer das Narrativ der SPD, bei uns zahlt der Erfolg nicht ein, weil das immer mit dem größten Koalitionspartner nach Hause geht, mit der Kanzlerin. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt geht der Erfolg leider trotzdem nicht mehr mit dem Kanzler nach Hause. Und man fragt sich, warum, wenn die SPD so viel durchsetzt, jetzt gerade wieder die Rente, aber Sie haben es auch gesagt, Mindestlohn und vieles andere, warum zahlt das auf die SPD nicht ein? Und meine These ist, weil Sie Ihre eigenen Erfolge gar nicht sehen und vielleicht auch nicht sehen können, das ist insofern die Paradoxie, weil Sie ja dann keine neuen Forderungen stellen könnten. Und vielleicht wäre es der SPD...
Also ja, aber so viele ist es Forderungen, doch. Die ich gerne stellen möchte.
Nein, aber nicht. So ist es doch. Wenn Sie sagen würden, wir haben in Deutschland einen ziemlich guten Sozialstaat, den wir meiner Überzeugung nach haben, dann hätte ja die SPD, da sind wir beim Thema der Sendung, wäre sie ja im Grunde überflüssig. Ja? Das heißt, indem Sie sagen, nein, wir müssen das soziale Profil schärfen und so weiter, sagen Sie ja immer, es reicht nicht. Also die SPD hat lange für den Mindestlohn gekämpft, jetzt hat sie ihn erreicht. Und könnte ja eigentlich sagen, ja, in dem Punkt haben wir jetzt alles erreicht. Tut sie aber nicht. Sie geht weiter und sagt damit, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, hat eigentlich nicht gereicht. Also Sie sind ständig in dem paradoxen Prozess, Ihre eigenen Erfolge schlecht zu reden.
Naja, ich möchte eine Frage anschließen, ja. Herr Klingbeil. Weil die SPD hat ja schon mal, als sie gespürt hat, dass sich was Grundlegendes ändern muss,
sehr mutige Reformen angepackt. Ja. Und ich erinnere mich, dass Ihr Mentor, den haben Sie sehr bewundert dafür, diesen jetzt in dieser Russland-Sache etwas irrlichternden Altkanzler, dass Sie dass Sie den sehr dafür bewundert haben. Was ich mich frage ist, warum traut sich heute keiner, sich hinzustellen, zu sagen, Freunde, es gibt kein Geld, es gibt eine Zeitenwende, die kostet was. Ja. Es wird Zumutungen geben. Warum tut das eigentlich keiner?
Ich finde interessant, dass sozusagen sofort beim Wort Reform anscheinend Ihnen und Ihnen auch immer einfällt, es muss weniger am Sozialstaat sein. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, man muss Sachen an, ja, wir können doch auch mal drüber reden, wie wir die Einnahmeseite erhöhen. Wir können doch auch, also warum muss denn, und ich will das nochmal sagen, was heißt denn Sozialstaat in diesem Land? Wir denken doch bei Sozialstaat, nachdem wir jetzt wochenlang über das Bürgergeld auch diskutiert haben, immer an den, der Arbeit verweigert. Aber Sozialstaat ist die Alleinerziehende, die arbeitet, aber trotzdem nicht über die Runden kommt. Sozialstaat ist das Kind mit Behinderung, um das man sich kümmert. Sozialstaat ist das Krankenhaus. Sozialstaat ist der öffentliche Nahverkehr. Sozialstaat ist die Kita. Das ist alles der Sozialstaat. Und ich finde, wenn wir ein Land sein wollen, in dem nicht alles so polarisiert ist wie in den USA oder wie anderen Ländern, dann müssen die Menschen einen starken Staat haben, auf den Sie wissen, dass Sie sich verlassen können. Und wenn Sie jetzt mir die Frage stellen, wie kann man dafür sorgen, dass man das alles finanziert, dann glaube ich, müssen wir in dieser Phase der Transformation, ich finde das Wort unmöglich, mir ist noch kein besseres eingefallen, aber in einer Phase, wo es industriepolitische Umbrüche gibt, wo China und die USA uns herausfordern, in einer Phase, wo wir, und das haben Sie angesprochen, wo Sicherheitspolitik viel mehr investiert werden muss, wo in Infrastruktur investiert werden muss. Ja, wir hatten mal eine Infrastruktur, auf die waren wir stolz. Jetzt freuen wir uns über jeden Zug, der pünktlich kommt. In dieser Phase werden wir nicht mit einem Haushalt auskommen, wie er gerade ist. Und deswegen sagen wir als SPD, müssen wir die Einnahmeseite erhöhen. Müssen wir über die Schuldenbremse nachdenken, wie wir die so reformieren können, dass mehr investiert werden kann in diesem Land.
Aber wer anfängt
zu sagen, wir machen jetzt weniger für die Alleinerziehenden oder weniger für die Rentner oder weniger für die Krankenhäuser, damit wir die Sicherheitsausgaben erhöhen können, der sorgt am Ende auch dafür, dass wir die politische Unterstützung für diese ganzen Maßnahmen im Land nicht
haben. Herr Schularik, für Sie, wir haben nur noch 1:45 und deswegen möchte ich den Ökonomen nach der Alternative fragen, weil die Sendung heißt, wofür braucht es die SPD noch? Sie haben immer gesagt, die SPD muss endlich lernen, aus ihrem Hochofen rauszukommen. Wie muss eine moderne sozialdemokratische Politik aufgestellt sein, um diesen Herausforderungen.
Das fragen Sie mich.
Und das schaffen Sie bitte in 1:30.
Ja, also ich denke, dass das, was wir gerade gehört haben, ist in gewisser Weise, das ist ein Spiegelbild dieser eingefrorenen, gelähmten Republik auch. Wir diskutieren seit 10 Jahren, für die eine Seite sind die Sozialausgaben sakrosankt und für die andere Seite ist die Schuldenbremse sakrosankt.
Geht das zusammen?
Und dann ist halt kein finanzieller Spielraum, um dieses Land in irgendeiner Weise zukunftsfest zu machen. Also mein Plädoyer, habe ich auch gerade gesagt, diese Verteidigungsfrage ist so existenziell, das müssen wir, und das ist sinnvoll, das kurzfristig auch über neue Kredite zu finanzieren, denn mit höheren Steuern machen wir uns schwächer, ökonomisch schwächer in einer Zeit, in der wir stark sein wollen.
Das spricht er wahrscheinlich nicht.
Und das nicht zu tun können wir nicht, also kurzfristig ist auch eine gute Tradition, dass wir diese Investitionen in unsere Sicherheit über zusätzliche Kredite kurzfristig auch finanzieren. Aber wir müssen natürlich die Verteidigungsausgaben im normalen Haushalt auch einfrieren, damit das nicht in eine andere Richtung geht. Wo geht das hin? Veränderungsbereitschaft ist, glaube ich, das absolute Stichwort. Wenn wir hier nicht Wohlstandsmuseum mit Weihnachtsmärkten und Wagner werden wollen, dann müssen wir risikobereiter sein. Wir müssen wirklich umstellen und nicht immer so, man hat manchmal das Gefühl, Wir würden alle noch gerne wieder zurück in die 70er und 80er Jahre, wo wir montags alle Stahl kochen und Autos zusammenschrauben. Das wird nicht die Zukunft dieses Landes sein. Aber ich glaube, das ist sozusagen dieses Software-Update in unseren Köpfen zu machen. Wir müssen gucken, nicht was hat uns gestern stark gemacht, sondern was ist das Wachstum von morgen. Und da ist mir viel zu wenig Fokus auch in der ganzen Debatte um Industriepolitik und Industriestrom. Nach vorne gucken, nicht auf das, was mal war, sondern auf das, was sein wird.
Mit dieser Vision müssen wir die Klappe zumachen, so leid es mir tut, aber sofort zu Helge Fuest nach Hamburg abgeben. Helge, was macht ihr in den Tagesthemen?
Ja, Karin, bevor wir auf den Kanzler und seinen Besuch in Israel schauen, blicken wir nach Russland. Da scheint für Präsident Putin alles nach Plan gelaufen zu sein. 87% der Stimmen soll er bei der Präsidentenwahl bekommen haben, die unter Repressionen und Zwang stattgefunden hat. Was von einer fünften Amtszeit Putins zu erwarten ist, jetzt hier in den Tagesthemen.
Sind, glaube ich, 10% mehr als beim letzten Mal. Naja, danke, Helge Fuest nach Hamburg. Und ich habe mich ganz herzlich zu bedanken für die Runde, Herr Klingbeil, Herr Schularik, Frau Bobowski. Danke für den Besuch. Ihnen danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder in 3 Wochen.
nach der Osterpause. Schöne Ostern. Alles Gute.